Hallo und herzlich willkommen bei Coach to go. Wer braucht nicht ab und zu mal ein bisschen Unterstützung? Einen kleinen Schubser in die richtige Richtung oder einfach den richtigen Tipp zur richtigen Zeit? Coach to go möchte dir genau das geben. Und ich bin Heike Beck-Kobau und seit über 25 Jahren berate und begleite ich Menschen als Coach, Autorin und Mediatorin. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dein Wegbegleiter sein darf. Hallo, schön, dass du da bist. Heute ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass das wieder eine Folge ist mit meiner Freundin und geschätzten Kollegin Susanne Schwertfeger. Diesmal schon unsere dritte Folge mit dem Titel Multitasking macht dumm, was natürlich ein bisschen provokativ ist, aber dazu kommen wir später noch. Vielleicht sage ich ein bisschen was zu Susanne, falls du das erste Mal zuhörst. Also Susanne ist seit 20 Jahren als Trainerin und Coach tätig und seit 6 Jahren überwiegend als Führungscoach. Früher kamen viele ihrer Kunden aus dem Vertrieb und mittlerweile sind es überwiegend Führungskräfte im mittleren Management. Wie viele Coaches hat Susanne ein Motto und ihr Motto heißt, ich helfe Führungskräften so zu führen, wie es zu ihrer Persönlichkeit passt und im Einklang mit den Führungsbedürfnissen ihrer Mitarbeiter ist. Ich helfe Führungskräften, authentisch zu führen und sich nicht krampfhaft einem vorgegebenen Führungsstil unterzuordnen und somit auch mehr Freude, Erfüllung und Erfolg im Berufs- und im Privatleben zu haben. Susanne ist Autorin mehrerer Bücher, einige davon auch mit mir geschrieben, und publiziert regelmäßig auf ihrem Blog für Führungskräfte. Einen Link dazu setze ich wie immer in die Shownotes. Heute ist ja unser Thema Multitasking und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass du da bist, liebe Susanne, und hallo.
Hallo, liebe Heike. Hallo, liebe Hörer.
Genau. Vielleicht sage ich kurz was zu dem Thema Multitasking als Einleitung. Also Multitasking ist ja eigentlich ein Begriff, der kommt aus dem IT-Bereich und heißt dort mehr Prozessbetrieb. Und was das bedeutet ist, das ist die Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben nebeneinander auszuführen. Dazu braucht man natürlich die entsprechende Hardware. Und daraus hat sich dieser Begriff des Multitaskings etabliert, auch bei Menschen. Und ich habe gerade gesagt, dass man dazu eine gewisse Hardware braucht. Und unser Gehirn ist ja im Grunde genommen kein Computer, auch wenn manche Leute manchmal so behaupten, ja, unser Gehirn ist wie ein Computer oder leistungsfähig wie ein Computer. Aber unser Gehirn hat natürlich auch gewisse Grenzen und dazu wird Susanne sicherlich auch noch was sagen. Bei Multitasking ist es ja so, dass wir das Gefühl haben oder den Anspruch haben, mehrere Aufgaben zur selben Zeit bearbeiten zu können. Um das aber hinzukriegen, muss ich natürlich auch meine Aufmerksamkeit entsprechend aufteilen. Und wissenschaftliche Studien haben mittlerweile belegt, dass unser Gehirn eigentlich nicht wirklich in der Lage ist, Multitasking-Aufgaben zu erledigen. Das hat was damit zu tun, dass wissenschaftliche Studien belegen aber, dass die Effizienz beim Bearbeiten verschiedener Aufgaben im Vergleich zur seriellen Bearbeitung, also heißt nacheinander, dass damit die Effizienz sinkt und somit auch die Fehler sich erhöhen. Also zum Beispiel, ne, wenn ich Auto fahre und gleichzeitig auf dem Handy irgendwie mir was anschaue oder vielleicht sogar ein Gespräch führe. Und Laborstudien zeigen auch, dass zum Beispiel in einem Fahrsimulator, wenn die Leute fahren und bremsen müssen und gleichzeitig mit dem Handy beschäftigt sind, dass sie A, einen längeren Bremsweg haben und B, viele Dinge auch übersehen. Also heißt, sie fahren über rote Ampeln und so weiter und so fort. Im Klartext heißt das natürlich auch, dass Multitasking kann in gewissen Situationen sehr gefährlich sein. Aber unsere These ist ja, dass Multitasking dumm macht. Und wie kommst du denn zu dieser These, Susanne?
Ja, so wie du das eben schon sagtest, diese Studien, die du da aufgeführt hast, und dazu gibt es ja zahlreiche, besagen einfach, oder vielleicht habe ich noch eine schöne Erklärung fürs Multitasking. Multitasking bezeichnet die Ausführung von zwei oder mehreren Aufgaben mit abweichenden Zielen zu ein und demselben Zeitpunkt durch ein und dieselbe Person. Und da ist der Kasus Knactus beim Multitasking, wie du schon sagtest, das können wir nicht, das kann unser Hirn überhaupt nicht verarbeiten. Und wenn wir jetzt, oder viele versuchen ja, mit Multitasking einerseits Zeit zu sparen, das ist ja was ganz Verrücktes.
Ja, genau.
Weil sie glauben, wenn ich mehrere Sachen parallel mache, dann komme ich schneller vorwärts. Und genau das ist eben nicht der Fall. Wenn wir mehrere Sachen parallel machen oder es versuchen, dann können wir alle nur ein bisschen machen oder andersrum. Mhm. Wir verlieren, wie du auch schon sagtest, unsere Konzentrationsfähigkeit. Wir werden ja schusselig, wir werden vergesslich, wir rutschen in die Überforderung, wir werden immer unproduktiver und damit verbrauchen wir dann letztendlich noch mehr Zeit, um unsere Dinge zu erledigen.
Und das schafft ja auch Stress letztendlich.
Und das schafft Stress und schafft Druck. Das sind dann so die Tage, wenn wir so, ich sage mal locker, wenn wir so auf 4 Hochzeiten auf einmal getanzt haben im Büro, in der Firma, weil so viel dazwischen kam. Wir wurden dauernd immer aus irgendwas rausgerissen. Wir haben nichts wirklich fertig gekriegt und abends sind wir dann frustriert, gestresst, kaputt. Und wenn wir dann mal schauen, ja, was habe ich heute eigentlich gemacht, dann kommt dann, ja, weiß ich auch nicht, ich bin wieder zu nichts gekommen. Ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und das ist es natürlich nicht, sondern wir können ja da durchaus was gegen tun, aber da kommen wir ja später nochmal zu. Und das ist die Auswirkung bezogen auf das Thema Zeit oder Zeit sparen wollen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und jetzt kommt etwas Verrücktes zurück zu deiner Frage. Je mehr wir uns aber darum bemühen, Multitasking zu machen, desto schlimmer wird es. Mhm. Weil es gibt auch eine Untersuchung, je mehr Multitasking wir machen, das Multitasking, das Abspeichern von Informationen im Kurzzeitgedächtnis blockiert. Mhm. Damit können diese nicht ins Langzeitgedächtnis und wir können uns an gewisse Dinge überhaupt nicht mehr erinnern.
Okay.
Und daraus komme ich jetzt. Unsere Merkfähigkeit geht deutlich zurück. Und jetzt komm ich zu deiner Frage. Unsere Intelligenz reduziert sich. Oder ich sage es dann etwas provokanter. Multitasking macht dumm. Und daher kommt diese Formulierung von mir.
Das wird natürlich jetzt diese ganzen leistungsbetonten Leute, die zuhören und vielleicht auch denken, dass Multitasking zeigt oder beweist natürlich auch, wie leistungsfähig ich bin. Das dürfte die jetzt ein bisschen schockieren oder vielleicht sogar provozieren. Also ich bin sehr gespannt, ob wir da eine Reaktion kriegen im Anschluss an diesen Podcast. Aber ich verstehe, was du sagst, ne?
Das ist zum Beispiel auch, also bei, ganz schlimm ist es bei Kindern. Je mehr Kinder sich im Multitasken bewegen, und da landen wir jetzt bei dieser Thematik hier, diese ewige Fummelei mit Smartphone und Tablet und Fernseher und was auch immer, dass schon bei Kindern die Fähigkeit, sich überhaupt Dinge zu merken, von Anfang an ja nicht antrainiert wird, das muss man ja auch lernen, sondern einfach nicht vorhanden ist.
Also ich erinnere mich noch vor Jahren, als ich noch ausgebildet habe, da waren ja auch viele Lehrer bei mir in den Weiterbildungskursen und die haben schon vor Jahren bemängelt, dass die Konzentrationsfähigkeit der Kinder sich reduziert. Und da war auch die These und es gab auch damals schon Studien dazu, dass bedingt dadurch, dass das Gehirn des Kindes permanent versucht, zwischen diesen ganzen Aufgaben zu wechseln und dann nicht in der Lage ist, wirklich zu lernen, sich zu konzentrieren, dass dann dazu führt, dass die haben damals gesagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern teilweise nur 7 Minuten beträgt, also heißt 7 Minuten für eine Aufgabe. Und damals gab es dann die Diskussion, was bedeutet das für die Pädagogik? Ja, also wie muss man eigentlich den Schulunterricht gestalten, um dem entgegenzukommen? Das ist das eine. Wobei ich dann damals auch immer schon gedacht habe, ist die Lösung wirklich dem entgegenzukommen oder ist es vielleicht eher sowas wie, also es gibt zum Beispiel, also habe ich jetzt gehört vor kurzem, dass im Silicon Valley, was ja nun wirklich, ne, also das wissen ja die meisten Leute, Silicon Valley steht ja einfach für IT und Fortschritt und so weiter und so fort, dass dort aber viele der Inhaber von den unterschiedlichen Firmen schicken ihre Kinder auf Waldorfschulen, spezielle Waldorfschulen, wo die bis zum 12. Lebensjahr keine Handys benutzen, um genau das zu gewährleisten, dass die erstmal lernen, ihr Gehirn zu konzentrieren, also ihr Gehirn anlernen, sich zu konzentrieren und diese Fähigkeit wirklich gut beherrschen, weil man auch festgestellt hat, wenn das Gehirn schon älter ist, kann es besser mit diesen unterschiedlichen Impulsen umgehen, als wenn es jung ist. Also das würde ja auch ein bisschen zu deiner These passen, ne?
Genau, und bei uns Erwachsenen und jeder, der das jetzt hört und sich tief im Multitasking befindet oder wie ich immer sage, in der Multitasking-Falle sitzt, denn es ist ja letztendlich so, je mehr wir von diesem Multitasking betreiben, entweder in einer Firma an 5 Baustellen auf einmal fummeln und oder eben auch mit den elektronischen Tools, dann entsteht das seltsame Phänomen, dass wir unbewusst, wir merken das ja gar nicht, uns in diese Falle bewegen und irgendwann landen wir in der Phase, dass dieses Multitasking uns steuert, anstatt dass wir unsere Zeit und unsere Aufgaben steuern. Bei uns Erwachsenen ist es halt so, dass wir irgendwann, zumindest einige von uns, die schon ein wenig länger auf der Welt sind, mal Zeitlenken gelernt. Also ja. Ich kenne ehrlich gesagt Zeiten noch ohne Handy. Ich weiß gar nicht, wie das damals ging. Ich bin ja auch noch Auto gefahren ohne Navigationssystem.
Oh mein Gott, ja.
Ohne Navigation gar nicht mehr aufs Klo kommen. Also es gab durchaus mal solche Zeiten und auch ich habe bei mir festgestellt, in den Zeiten, als ich mich diesen elektronischen Tools und den Störungen, die so im Büro kommen, hingegeben habe, auch als Führungskraft, jeder, der reinkam und ein Problemchen hatte, da bin ich natürlich als gute Chefin sofort draufgestürzt und sage, ich helfe dir und ich löse das und jetzt und habe alles eigen liegen gelassen. Dass aber auch ich gemerkt habe, auch ich habe meine Konzentrationsfähigkeit verloren. Und wenn ich dann an irgendeinem Projekt saß, einen Strategieplan, hatte ich größte Schwierigkeiten, fokussiert und konzentriert mal ein Stündchen oder anderthalb bei der Sache zu bleiben. Wir Erwachsenen haben das aber irgendwann mal gelernt und können das uns wieder aneignen.
Ja, wieder abspulen. Das ist
schwierig, weil die überhaupt...
Die haben die Basis nicht, mit der sie zurückgehen können, ne?
Genau.
Die Basis nicht. Und ich finde auch, dass dieses Multitasking führt eigentlich zu einer Grundnervosität.
Ja.
Einer Unruhe.
Ja. Ne?
So, ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass auch da wieder die Frauen Vorreiter sind, dass Frauen sich da eher verleiten lassen. Da gibt's ja dann diese These, dass das ja, ne, man geht ja immer gerne zurück zu den Neandertalern, dass dann die Mütter ja verantwortlich waren, die ganze Sippe im Blick zu haben und gleichzeitig Früchte zu ernten und was weiß ich, was sie alles gemacht haben, angeblich. Und ich merke das aber auch sehr oft, wenn im Umgang mit Männern, dass die das auch eher bevorzugen nacheinander und die setzen dann auch oft viel schneller eine Grenze. Ne, sagen, nee, jetzt nicht. Und ich merke dann selbst bei mir, also jetzt zu Hause zum Beispiel, ich habe dann so einen Impuls und dann gehe ich zu meinem Mann und dann sage ich, könntest du mal und so, und dann sagt er, jetzt nicht. Und dann bin ich erstmal natürlich bei dieser Zurückweisung und dann kommt so dieses, ja, aber es dauert doch nicht lange und du könntest, nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, aber du könntest doch, ne? Also da falle ich ja selber auch in diese Falle rein, weil ich habe den Impuls und das muss jetzt passieren. Also versuche ich ihm zu vermitteln, dass das jetzt passieren muss und er sagt mir ganz klar, nein. Ich muss erstmal das zu Ende bringen und dann habe ich das geplant und danach vielleicht, ne? Aber gleichzeitig wirkt er auf mich dann auch viel ruhiger. Außer ich höre nicht auf, ihn zu drängen, dann wird er natürlich auch ein bisschen unruhig, ne? Und das merke ich aber bei vielen Männern. Also die haben das anscheinend anders drauf als wir Frauen. Und bei Frauen habe ich manchmal so das Gefühl, also wir beide haben ja ein Buch geschrieben über Work-Life-Balance vor vielen Jahren. Und dann haben wir ja auch noch ein paar Seminare zu dem Thema gemacht. Also ich glaube, ich habe sogar mehr gemacht als du. Und da war ich dann sehr oft mit Frauen konfrontiert, die wirklich dachten, also Multitasking, das ist schon fast ein Ritterschlag, ne? Also, dass man da alles schafft und alles gleichzeitig und so weiter und so fort. Und die Männer, die in diesen Kursen waren, die haben mich immer angeguckt und haben gesagt, nee, also ich lasse mich doch nicht so stressen. Schön, eins nach dem anderen. Also glaube ich, da gibt's auch geschlechtsspezifisch Unterschiede. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Kinder, die jetzt nachkommen, ja ganz anders sozialisiert sind, dann löst sich das wahrscheinlich auch wieder auf, weil die so geprägt sind. Ne? Warum ist denn das eigentlich so schwer, von diesem Multitasking loszukommen?
Ja, zum einen... Wenn wir schon eine Weile drin hängen, ist es uns gar nicht, in den meisten von uns überhaupt nicht bewusst, dass wir uns im Multitasking befinden oder in dieser Falle. Und dann ist passiert Folgendes. Wir sind grundsätzlich ja auch alle ständigen Reizüberflutungen ausgesetzt im ganzen, im normalen Alltag.
Ja. Ja.
Ich bringe immer auch das gerne dieses Beispiel, wenn du bestimmte Nachrichtensendungen guckst oder irgendwas Aufregendes passiert ist oder bei CNN zum Beispiel, da läuft ja unten immer noch so ein Band, wo dann noch die anderen Nachrichten drinstehen.
Ja,
auch das ist schon Multitasking.
Ja,
und entweder lese ich das unten oder ich höre den Sprecher oben zu, sonst kriege ich beides nicht richtig mit. So, und diese ständige Reizüberflutung führt dazu, dass sie auf die Dauer unser Bewusstsein dafür vernebelt. und wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist das eine. Und wir kommen dann wie in so eine Art Dauerschleife. Und daraus kommt jetzt die nächste Stufe. Wir werden auch süchtig. Denn was passiert? Unser Hirn per se sucht ständig nach Neuigkeiten. Es braucht ständig neue Reize. Das ist einfach ein physiologisches Phänomen zur Ausschüttung von Dopamin, wie bei einer Sucht. Und je mehr ich mir diesen Suchtstoff gebe, egal jetzt welchen, in diesem Fall Multitasking, desto mehr Stoff brauche ich immer mehr, damit dieses Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin, wissen wir ja, ist ein Belohnungs- und ein Glückshormon. Und dieser Anstieg ist letztendlich dafür verantwortlich, dass wir neue Aktivitäten, Aufgaben, neue Wahrnehmung erstmal als attraktiver wahrnehmen als das, was wir gerade tun, auch wenn es das gar nicht ist. Und dieses neue Attraktive, da stürzen wir uns dann drauf und lassen das Alte fallen. Ja, und dann sind wir in dieser Suchtschleife drin. Wenn wir uns mal im normalen Alltag beobachten, oder ich beobachte das bei manchen Menschen, mit denen ich so zu tun habe. Beispiel letztens passiert, ich gehe mit einer Kollegin spazieren. Wir wollen über ein bestimmtes Thema, also einfach mal eine Runde quatschen.
Ja.
Während wir miteinander sprechen, pingelt ihr Handy. Und was macht sie? Sie geht ran. Nicht, weil sie böse ist und vielleicht auch gar nicht, weil mal unser Gesprächsthema so uninteressant war, sondern weil sie das gar nicht gemerkt hat. Ich war da ein bisschen
reflexartig.
Und dann kam auch noch der Satz, ja, sprich ruhig weiter, ich krieg mit, was du sagst. Ich muss mal meine E-Mail checken, da ist irgendwas in der Firma passiert. Und das sind die Momente, wo ich dann ehrlich gesagt auch maulig werde, weil ich finde das mal ganz doof gesagt, eine schlechte Erziehung, eine Unverschämtheit. Ich gebe ihr das Wertvollste, was ich habe, meine Lebenszeit, und sie macht parallel irgendwas anderes. Also sie oder irgendjemand anders. Und ich habe dann mal aufgehört zu sprechen. Ich habe einfach nichts gesagt.
Ja.
Und das hat sie dann exakt dann auf die Uhr geguckt. Es brauchte 2,5 Minuten, bis sie gemerkt hat, wie, du sagst ja gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte jetzt mal warten, mach mal erst deins fertig und dann treffen wir eine Entscheidung. Willst du dich um deine Mails, die Firma kümmern oder um mich? War ein bisschen provokant, darum ihr das bewusst zu machen, weil das Thema, was wir nämlich hatten, war, ich bin so im Stress und ich komme nicht zurecht und ich habe so viel zu tun. Ja, okay, also es ist diese Sucht, dieses Dopamin wird ausgeschüttet. Und das ist, wissen ja wahrscheinlich viele, sich Süchten zu entziehen oder Süchte wieder abzutrainieren, das ist schon eine Herausforderung. Das braucht eine Weile.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Süchte legen ja auch eine neuronale Spur.
Ja.
Also heißt, selbst wenn wir uns etwas abtrainieren, bleibt diese Spur ja erhalten. Nicht? Und das ist ja dieser Effekt, dass wir dann unter gewissen Bedingungen wieder zurückfallen in dieses Verhalten. Was ja viele Leute frustriert, weil sie denken, wenn ich das lang genug antrainiert habe, dann ist das weg. Aber das ist ja so nicht, sondern es liegt halt einfach still darum, in Anführungsstrichen. Das ist wie auf der Autobahn, wenn du eine Ausfahrt sperrst. Wenn du das Schild wieder wegnimmst, ist die Ausfahrt wieder da. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, ne? Dass je mehr ich das etabliert habe, ob bewusst oder unbewusst, das ist etwas, das wird bleiben. Ich kann zwar trainieren, ne? Aber es ist nichts, was dann wieder für immer weg ist. Also das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, bevor ich mich da immer verleiten lasse. Wie kommen wir denn jetzt aus so einer Multitasking-Falle wieder raus?
Ja, dass es ein bisschen schwierig sein kann, haben wir gerade schon gesagt. Als erstes, denke ich, empfehle ich immer, sich das erstmal bewusst zu machen. Mal wirklich so 2-3 Tage bewusst wahrnehmen, wie oft greife ich denn zum Handy, in welcher Situation, wie oft lasse ich mich von konzentrierten Aufgaben auch durch andere Menschen, also nicht nur jetzt durch Elektronik oder durch E-Mail und was es da sonst noch gibt, stören, sich das erstmal bewusst zu machen. Das heißt, vielleicht eine Strichliste führen. Oder es aufschreiben, dass es einem erstmal klar wird.
Du hast aber vorhin gesagt, dass das ja meistens unbewusst abläuft. Und wie schaffe ich jetzt, etwas bewusst wahrzunehmen, wenn es ja eigentlich unbewusst abläuft? Wie kriege ich denn das hin?
Ja, dass wir zum Beispiel, dass ich wirklich mir mein Handy, wenn es jetzt um die Elektronik geht, da ist es am einfachsten zu erklären, wirklich mal mein Handy bewusst zum Beispiel weiter weglege. Damit ich immer dann, wenn es pingelt, erstmal dahin laufen muss. Damit ich das einfach nur erstmal
genau.
wahrnehme. Das wäre eine Möglichkeit. Nicht immer in der Hosentasche oder in der Handtasche zu haben, sondern wenn ich zum Beispiel im Büro sitze, es nicht auf dem Schreibtisch liegen zu haben, sondern im Bücherregal oder irgendwo, dass ich gezwungen werde, aufzustehen.
Ja, das finde ich eine gute Idee, weil man natürlich durch diese Bewegung hat man einen bewussten Prozess, nicht? Also ich muss wirklich drüber nachdenken, dass ich da jetzt rübergehe. Und das kann natürlich so ein Impuls sein, zu sagen, oh, ich gehe da jetzt schon wieder rüber, ne? Also so in dem Sinne. Ich glaube, was anderes könnte auch sein, zu sagen, dass man sich vornimmt, vielleicht auch mit Unterstützung des Handys, mit einem kleinen Alarm, in dem man halt sagt, ich gucke einmal in der Stunde, halte ich inne und schau mal gerade, was mache ich denn gerade? Wo bin ich denn unterwegs? Also diese klassische Achtsamkeitsinnehaltung, Innehaltenübung, wofür ich natürlich eine Erinnerung brauche. Ja, die Erinnerung könnte ja jetzt natürlich auch an dem PC so ein Zettelchen sein, wo steht alle halbe Stunde, ne, wo ich das dann sehe. Das hilft mir zum Beispiel, wenn ich etwas ritualisiere. Und gerade mit der Achtsamkeit finde ich ein Ritual ganz, ganz wichtig. Und dieses Innehalten und dann mal zu gucken, wie viele Sachen mache ich gerade gleichzeitig. Damit habe ich auch gleichzeitig einen Unterbrecher, eine kleine Pause. Aber ich finde auch diese Idee mit den das Weiterlegen, finde ich eine super Idee. Dass ich dann mal wirklich merke und außerdem, es würde die Bewegung steigern.
Das kommt noch hinzu. Wir sitzen jetzt alle im Homeoffice und sind alle.
Man soll ja immer regelmäßig aufstehen, ne, vom Schreibtisch. Also ich hätte zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, es fällt dir noch was ein.
Dann habe ich für Führungskräfte, ist das allerdings speziell auf meiner Webseite, die kann sich jeder kostenlos runterladen, einen kleinen Multitasking-Check. So ein kleiner Fragebogen, bei dem jemand mal ausfüllen kann, wo schon ein paar Bewusstseins- oder Bewusstmachungsfragen stehen und bei dem als Ergebnis rauskommt, wie schwer hänge ich denn schon in der Multitasking-Falle.
Okay. Gut, das wäre der Schritt der, wir sind ja beide aus dem Krankenhausbereich, der Anamnese, also zu gucken, wo stehe ich denn? Und wir sind jetzt bei dem Ding, was mache ich denn, um rauszukommen?
So, das wäre das eine, um es erst mal, also deswegen sage ich das einmal, um sich klar zu machen.
Ja, weil genau.
Ich kann ja Dinge nur ändern, wenn sie irgendwie in meinem Bewusstsein sind. Wenn ich nicht merke, was ich tue oder nicht tue, kann ich es auch nicht ändern. Gut, und dann gibt es zwei Bereiche, die ich immer gerne trenne. Das eine ist der Job, also wenn wir im Büro sind, in der Firma. Da können wir mit ganz klassischen Zeitmanagement-Tools dagegen anarbeiten. Also zum Beispiel das Einrichten von digitalen freien Zeiten. Neudeutsch heißt das ja Digital Detox.
Digital Detox, genau.
Genau. sprich, mir bewusste Zeiten einrichten, wo ich all diese Gerätchen einfach mal abstelle. Und das betrifft jetzt E-Mail und auch mal Telefon und Handy und alles, was da noch so als automatische Störung oder Auswirkung auf mich selber passiert, sondern dass ich das umdrehe. Und da kommt wieder deine Empfehlung zum Tragen und mir stattdessen Zeiten einzurichten, wo ich bewusst diese elektronischen Teilchen anschalte. Oder Blockzeiten für digitale Zeiten einrichten. Wir hatten Blockzeiten schon mal in dem anderen Podcast. Und ich sage, jetzt erlaube ich mir, dass alles an ist, weil jetzt möchte ich überwiegend ins Reagieren und dann wieder Zeiten einrichten, wo ich aber dann auch streng mit mir bin und die Geräte auch wirklich abschalte. Und beim Handy heißt das ausmachen. Zumindest auf, wie heißt denn das, Flugmodus, dass es keine Geräusche von sich gibt.
Ja, und vielleicht auch da wieder weiter weglegen.
Ja.
Wenn dann so eine Nachricht reinkommt, viele haben das ja auch so eingestellt, dass dann auf dem Hauptbildschirm auf einmal taucht dann so eine kleine Blase auf. Und das in sich ist ja schon die Ablenkung und die Aufmerksamkeit geht ja schon hin. Ne? Also gerade für uns, die vielen Visuellen, die meisten von uns sind ja extrem visuell und für mich ist das ja dann wirklich was, ne? Wenn dann so etwas reinkommt, selbst im Augenwinkel ist eigentlich ziemlich egal, dann geht die Aufmerksamkeit sofort dahin. Also da wäre auch die Idee zu sagen, weiter weg.
Genau. Dann das klassische Prioritäten setzen. Also sich bestimmte Aufgaben für einen Tag vornehmen, nicht zu viele, so 2 bis 3, also davon rede ich jetzt von etwas größeren, sogenannten A-Aufgaben, wie die immer so hübsch heißen. Und dann immer, wenn eine Störung kommt, erst zu überlegen, mache ich jetzt diese Aufgabe fertig oder muss ich mich auf diese Störung, was immer das ist, einlassen. Störung jetzt von Menschen.
Ja, also gerade im Berufskontext, ja.
Und dann hilft hier wiederum dazu mein heißgeliebtes Standardrezept, den berühmten 5-Minuten-Tagesabschluss, RAA.
Was ist denn RAA?
Rückblick, Ausblick, abschalten. Rückblick am Tagesende, ja. Was ist heute gelaufen, was muss ich übertragen, das gehört einfach dazu, ja. Weil nicht immer schaffen wir ja trotzdem alles, da kommt ja immer das Leben dazwischen. Das erste A ist der Ausblick, also was mache ich morgen? Was ist meine erste Arbeit, mit der ich morgen anfangen will? Meine erste wichtige Aufgabe? Und wie plane ich die Blockzeiten und alles das, was wir eben gesagt haben? Und dann kommt das dritte A, bewusst an diesem Tag dann abschalten. Mit abschalten meine ich Handy aus, Computer aus, ja. Alles aus. Und jetzt kommt das schöne Ergebnis, freies Hirn und freie Zeit genießen.
Also was jetzt da passt, ist eine Werbung für meine nächste Podcast-Folge, die nach dieser kommt. Die heißt nämlich nach der Arbeit abschalten.
Wie wunderbar.
Das passt genau. Ja dann wunderbar dazu. Ich glaube, ein Punkt, der mir noch wichtig wäre reinzubringen, ist, ne, ich kann auf der einen Seite vielleicht erstmal deinen Test machen, um zu gucken, wo stehe ich, dann bin ich wirklich gefährdet. Und ich glaube, bevor ich loslege, wäre es auch wichtig, mir mal ein paar Gedanken darüber zu machen, warum will ich das eigentlich? Also was ist mein Motiv? Ja, also dass das nicht auch wieder sowas ist, was ich dann, ich müsste das machen, ich mache das und so weiter. Aber wir wissen ja selbst, wenn wir nicht klar haben, warum wir etwas wollen und das für uns auch ein attraktives Ziel ist, dann werden wir zwischendrin wieder aufhören. Und ich finde, wenn man aus so einem, wie du ja schon gesagt hast, eventuell auch Suchtverhalten rauskommen will, dann wird es viele Rückschläge geben. Das heißt, also ich werde immer wieder Phasen haben, wo ich merke, Mist, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Ja, ich bin wieder in diese Falle hineingetappt. Und da brauche ich eine Motivation. Warum soll ich das eigentlich weitermachen? Weil da steigen ja eigentlich viele aus. Und dass sie sagen, ja gut, ich habe es probiert und funktioniert halt nicht. Es geht halt irgendwie auch so weiter. Und ich finde, da ist auch immer ganz wichtig zu schauen, ist das eine Motivation, mache ich das für andere oder mache ich das für mich?
Da sagst du etwas ganz Wichtiges. Ja? Wenn uns ein bestimmtes Verhalten, ist egal was es ist, ja, selber überhaupt gar nicht stört, Belastung empfunden wird oder wir es negativ finden, dann kann ich nur empfehlen, denk beim Multitasking nicht darüber nach, es sein zu lassen, mach's einfach weiter, früher oder später kommt sowieso jeder dahin. Wir brauchen ein, wie du sagst, ein attraktives Ersatzziel, wenn ich es mal so nenne. Und das, du fragtest mich ja eben, wie kommen wir da raus, da landen wir schon, wenn ich das gleich aufnehmen darf, für den privaten Bereich, da ist es ja ein bisschen anders.
Ja.
Wie kann ich zu Hause und privat mich von meinem Multitasking lösen und hier Digital Detox betreiben?
Ja.
Was sicherlich eine Herausforderung ist, wenn wir eine Family haben.
Ja.
Allein zu Hause kriegt das leichter hin. Hier empfehle ich, habe ich immer so den Tipp, bestimmte Zeiten einzurichten für sich und auch für die Familie, wobei ich mir klar darüber bin, wie schwer es dann mit den Kids wird, aber das ist ein anderes Thema. Zeiten einzurichten, wo wir mal alle ans Handy dürfen und andere Zeiten, wo wir sagen, und jetzt macht jeder mal sein Handy aus.
Ja, damit würdest du also für dich selbst und für die anderen halt eine Richtlinie setzen, ne? Was natürlich auch was mit Grenzen setzen zu tun hat. Und da bin ich wieder bei den Frauen, die sich da ja auch sehr schwer tun, aber das ist wieder ein anderes Thema. Habe ich auch in einigen Podcast-Folgen schon ein bisschen aufgegriffen. Also wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich Grenzen setzen? Wie kann ich auch es mir selber wert sein? Also das ist ja auch ein Riesenthema. Also es für mich zum Beispiel zu tun und nicht für andere. Und manchmal merke ich so, gerade bei den Frauen kann die Krücke auch sein, dass sie im ersten Moment denken, ja, das ist gut für meine Kinder, wenn die das lernen und ich mache das dann mit. Also so über die Hintertür zu kommen, um dann aber für sich selbst im Grunde genommen was Gutes rauszuziehen. Okay, ich denke, an dieser Stelle kommen wir dann jetzt auch zum Schluss, weil wir haben, finde ich, auch einige gute Tipps reingegeben. Und wie immer hat das Ganze mit Arbeit zu tun. Also das ist etwas, was mir auch wichtig ist, dann immer wieder zu sagen, von nichts kommt nichts. Und im ersten Moment wird das vielleicht ein zusätzlicher Stressfaktor sein. Jetzt soll ich das auch noch machen. Aber das ist wieder so etwas ähnlich wie beim Zeitmanagement. Das, was ich am Anfang investiere, ist dafür gedacht, dass ich am Ende was raushole, was für mich gut ist.
Und hier den Tipp, wenn wir an so Veränderungen rangehen, dann finde ich immer, wir sollten auch alle liebevoll und pfleglich mit uns selber umgehen und nicht mit dem Satz rangehen und jetzt mache ich alles anders für immer und ewig, sondern erstmal, ich benutze bewusst das Wort ausprobieren. Also sich mal eine Zeit setzen, ob im Büro oder zu Hause, ist egal, und zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal aus, wie, und mach für, ich sage jetzt irgendeine Zahl, mal für 2 Stunden kein Multitasking. Schau mal, was macht das mit mir? Wie geht's mir damit? Und wenn es mir damit gut geht, dann kann ich bei der nächsten Runde sagen, okay, jetzt probiere ich es mal 3 Stunden oder nur 3-mal am Tag oder so. Also, dass wir immer wieder uns erlauben, es auszuprobieren, um eventuell eine neue Entscheidung zu treffen. Das ist für diese Tools, finde ich, die freundlichere und liebevollere Selbstveränderung, als wenn wir jetzt brachial sagen, ab jetzt mache ich alles anders, weil das geht meistens in die Hose.
Ja, das ist richtig, aber da würde ich ganz gerne noch den Punkt reinbringen. Du hast gesagt, ich probiere das aus und setze ein Zeitlimit, das finde ich gut. Und wenn es mir dann gut geht, was mache ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Weil du hast vorhin von Sucht gesprochen und wenn ich wirklich süchtig bin, dann wird es mir nicht gut damit gehen, schlicht und ergreifend. Was wäre dann die Lösung?
Also meine Erfahrung, wenn ich das mit meinen Klienten mache und wir das sozusagen, wir gemeinsam sie von ihrem Handy, das ist dann meistens im Privatbereich, abtrainieren, klappt das sehr gut. Wenn sie dann mal 2-3 Stunden nichts gemacht haben, dann treffen sie haben sie die Erlaubnis, eine neue Entscheidung zu treffen. Und meine Erfahrung ist, dass 99% der Menschen sagen, ja, eigentlich geht's mir gut, auch ohne Handy. Ich schaff's jetzt auch mal ein bisschen länger. Nur einmal erlebt, nee, zweimal, wo die Klienten es tatsächlich überhaupt gar nicht geschafft haben, aber die waren dann in einer solchen Sucht und die waren beide in suchttherapeutischer Behandlung. Das ist was anderes. Ich denke, das würde hier den Rahmen eines Coachings überschreiten. Die waren richtig in Psychotherapie und mussten sich mühsamst von diesen Geschichten abtrainieren, weil die waren dann richtig im hohen Suchtpotenzial.
Da bin ich auf der einen Seite bei dir und auf der anderen Seite nicht. Und die eine Seite, wo ich bei dir bin, ist klar, wenn jemand hochgradig süchtig ist, dann brauche ich professionelle Hilfe. Was ich aber gemerkt habe bei Verhaltensänderungen, wenn ich mir Zeitfenster setze, nehmen wir mal ein klassisches Ding, Sport treiben. Und ich merke dann für mich, es macht mir aber keinen Spaß. Aber ich habe mir diese Zeit vorgenommen. Ist für mich eher die Lösung, die würde ich hier vielleicht auch sehen. Also wenn jemand für sich sagt, ich mache das jetzt mal 2 Stunden oder 1 Stunde und merke, oh, es fällt mir richtig, richtig schwer. Oder ich bin immer wieder, ich komme in so eine Unruhe. Dann wäre meine Lösung zu sagen, setze die Zeiteinheiten kürzer. Also da ist ja das Mikroprinzip. Also im Sport zum Beispiel bei adipösen Leuten, da sagt man oft, fang mit so und so vielen Minuten am Tag an. Also etwas, was ich wirklich leisten kann. Und dann auch den eigenen Anspruch runterzusetzen. Vielleicht mache ich es dann nur eine halbe Stunde, vielleicht mache ich es nur eine Viertelstunde. Ich glaube, das Ziel ist eher zu sagen, aber ich mache es, ja, damit ich in ein Ritual komme und in eine Gewohnheit komme, weil das liebt ja unser Gehirn. Alles, was Gewohnheit wird, das wollen wir beibehalten. Und das fällt uns auch leichter, über eine lange Strecke zu machen. Also da wäre mein Tipp, also wenn man nicht selber jetzt hochgradig süchtig ist, einfach zu sagen, okay, dann arbeite an deinem Zeitfenster und sag einfach, okay, die nächste Woche mache ich nur 15 Minuten am Tag, aber die nehme ich mir fest vor, das kann ich leisten, das fühlt sich noch gut an. Und dann die nächste Woche das zu erweitern und das vielleicht auch zu dokumentieren. Und ich merke dann immer, was dann passiert ist, wenn ich merke, dieses kurze Zeitfenster, das fühlt sich schon gut an, dann bin ich motiviert, es zu erweitern. Weißt du? Dann zu sagen, komm, ich schaffe auch 20, ich schaffe 25, 30, 40, 50, wie auch immer. Ne? Also das wäre so mein Tipp an dieser Stelle vielleicht noch am Ende.
Aber, und da jetzt speziell beim Handy abtrainieren oder der Elektronik, da möchte ich das nochmal aufgreifen, weil ich es wichtig finde, was du vorhin auch sagtest. Dann aber nicht da sitzen und sagen, oh, mein Handy ist aus, ich tue jetzt nichts, sondern sich am klügsten irgendeinen Ersatz schaffen. Ein Pullover stricken oder was weiß ich, putzen oder ein Buch lesen, ist es egal, was es ist. Bloß nicht nichts tun, weil dann sitze ich die ganze Zeit da mein Handy, hoffentlich ist die Stunde oder die halbe bald um. Das bringt nichts, sondern am Anfang brauchen wir ganz hart eine Ersatzbefriedigung, irgendeine Ersatzbeschäftigung, weil sonst wird es schwierig.
Genau, deswegen nehmen ja viele Raucher, wenn sie aufhören zu rauchen, zu. Weil sie mehr essen. Ist ja ganz oft so, ne? Ja klar, das wäre dann die Ersatzbefriedigung, okay.
Ja, also statt Handy jetzt Schokolade essen, das
nicht empfehlen. Ja, gut, das wäre aber dann ein anderes Problem, dazu könnte man eine andere Podcast-Folge machen.
Genau. Aber okay. Das kann man ja in einem Coaching rausfinden, was wäre denn eine angenehme individuelle Beschäftigung, an der jemand Spaß hätte.
Ja, und da haben wir auch gleich schon den kleinen Werbeblock am Ende. Jawohl. Also, wenn du Hilfe brauchst beim Reduzieren deines Multitaskings, dann kannst du dich natürlich gerne an Susanne oder auch an mich wenden. Wir helfen dir da gerne und hoffen, dass du für heute für dich einige Tipps mitnehmen konntest. Und wie Susanne schon gesagt hat, auf ihrer Webseite kannst du dir auch diese kleine Checkliste runterladen, um erstmal zu gucken, an welcher Stelle stehst du eigentlich, was das Thema Multitasking angeht. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Also, in diesem Sinne, vielen Dank an dich, Susanne, dass du jetzt schon zum dritten Mal mit mir ein Interview gemacht hast. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Und dir, lieber Hörer oder Hörerin, wünsche ich noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!
Tschüss!